In wenigen Wochen steht der Super Bowl vor der Tür. American Football erlebt in Deutschland einen nie dagewesenen Hype. Nach gewissen Kriterien wie mediale Reichweite und Wachstum steht die Sportart bereits auf Platz 2 hinter König Fußball. Zu diesem Thema und vielen weiteren sprechen wir heute mit Dr. Alexander Steinfort, General Manager und Geschäftsführer der NFL in Deutschland, Digitalinvestor und Sportexperte.
Warum gibt es einzelne Spiele, für die Medienrechte so viel Geld ausgegeben wird? Genau daran liegt es, wenn man sich anguckt, ja, ich glaube, das durchschnittliche NBA-Spiel in den USA, so ungefähr 3 Millionen Zuschauer, gibt es mal mehr, gibt es mal weniger. Die NFL kommt in der Regel über, oder bei vielen Spielen, über 30 Millionen.
Welcome to the Behind the Athletes Podcast.
Herzlich willkommen zum Behind the Athletes Podcast. Ich bin heute hier im NFL Headquarter in Düsseldorf mit Dr. Alexander Steinfort. Hi Alex.
Hi Marc, vielen Dank für die Einladung.
Danke, ich freue mich sehr. Die NFL ist in aller Munde. In Deutschland ist ein riesiger Hype. Ihr seid gerade in den Playoffs. Die Saison neigt sich dem Ende. Wir haben gerade über die Spiele von heute Nacht gesprochen, die wir beide nur in der Zusammenfassung gucken konnten, weil sie nachts um 2 teilweise passiert sind. Aber es ist ein unheimlicher Hype. Ihr habt einen riesen Erfolg hier gehabt. Und ja, du bist quasi hier der Chef der NFL in Deutschland seit 2 Jahren. Wie bist du dazu gekommen?
Also erstmal muss ich korrigieren, ich habe tatsächlich das erste noch schauen können. ist ja auch so einer der großen Mythen, dass die NFL-Spiele alle nachts laufen. Ganz wichtiges Thema für uns, weil eigentlich haben wir eine sehr, sehr gute Sendezeit. Natürlich gibt den Super Bowl, der sehr spät läuft, aber ansonsten beste Sendezeit am Sonntagabend, deswegen das erste noch schauen können, das zweite dann ein wenig zu spät gewesen. Aber zu deiner Frage, wie bin ich hier gelandet? Also ja, war ein langer Weg eigentlich aus einer ganz anderen Richtung. Ursprünglich mal in der Unternehmensberatung gestartet, eigentlich Jurist und dann irgendwann über den kurzen Ausflug in den Digitalsektor die Abbiegung in den Sport gemacht und da kam dann eins zum anderen und jetzt sitze ich hier seit knapp 2 Jahren oder etwas über 2 Jahren, wie du richtig gesagt hast.
Ja, also genau, du hast eine sehr, sehr spannende Kombination, deswegen fand ich es auch so spannend, dich hier für den Podcast zu gewinnen, weil wir wollen die Sport- und Businesswelt vereinen und du stehst als Persönlichkeit für eine der interessantesten Kombinationen, weil du eben ja schon mal die normale Businesswelt in Anführungsstrichen gemacht hast, du hast Manchester United gemacht in der Premier League, du hast in Deutschland Bundesliga gemacht mit Fortuna Düsseldorf, du hast olympischen Sport gemacht und jetzt amerikanischen Sport, das ist eine extrem seltene Kombination. Ihr habt vor 2 Jahren angefangen, vielleicht mal ein paar Fakten für die Hörer auch zur NFL. Ich glaube, ihr macht ungefähr 19 Milliarden Umsatz, 18, 19 Milliarden Umsatz mit der NFL pro Jahr. Das ist mit Abstand die kommerziell erfolgreichste Sportliga der Welt. Also zum Vergleich, die Bundesliga liegt so bei 4 Milliarden. Und das war aber nicht immer in Stein gemeißelt. Also das Spannende, finde ich, an der NFL ist, wenn man mal 20 Jahre zurückguckt, vor 20 Jahren war die NFL bei 4 Milliarden und ist jetzt eben bei 18, 19 Milliarden.
Ja, also ganz spannend auch für mich gewesen, jetzt in den letzten 2, 2,5 Jahren noch mal tiefer auch in die Zahlen reinzuschauen. Man hat es natürlich auch in Deutschland, glaube ich, schon ja spätestens so seit den 10er Jahren mitbekommen, was für eine spannende Liga die NFL ist. Da ist ja auch viel passiert. Aber wenn man dann noch mal genauer drauf schaut, wenn man auch sieht, wie unterschiedlich die Positionierung Deutschland versus USA historisch schon ist, dann ist das schon beeindruckend. Es gibt jedes Jahr immer die Übersicht, wie viele der am 100 meist geschauten Fernsehsendungen in den USA sind denn eigentlich aus dem Sport.
93 im letzten Jahr,
glaube ich. Genau, 93 sind aus dem Sport und 93 davon sind NFL-Spiele. Also das heißt nochmal, um es vielleicht für den Hörer ein bisschen verständlicher zu machen, wenn man sich das ganze Jahr anschaut, was die 100 meist geschauten Fernsehsendungen in den USA sind, inklusive Präsidentschaftsdebatten, Olympia, Oscars, sind 93 NFL-Spiele und das zeigt nochmal die Macht der NFL in den USA vor allen Dingen, mit Abstand größte Liga und unsere Mission in Europa ist eben, das Wachstum hier weiter voranzutreiben oder für international insgesamt innerhalb der NFL sprechend, die Liga globaler und internationaler zu machen.
Ja, du hast gesagt mal in einem Interview, man hat in Deutschland 17 bis 18 Millionen sogenannte Casual-Fans und 3 bis 4 Millionen, eher 4 Millionen Hardcore-Fans. Also klar, ihr seid mittlerweile, wie du es gesagt hast, zur besten Sendezeit bei RTL, vorher ProSieben Sat.1. Das hat quasi in Deutschland einen riesen Hype ausgelöst. also wie messt ihr diese Fans? Aber wie erklärst du dir das, dass es ein Sport, der hier in Deutschland ja fast gar nicht gespielt wird, das erreicht und wir jetzt nicht mehr abends Handball gucken oder Basketball?
Tatsächlich einige Fragen da, oder einige Antworten, die man darauf geben könnte. Vielleicht das erste vorweg. Wie messen wir es? Die wichtigste KPI, die wichtigste Kennzahl für uns ist Fanwachstum, also oder die Fanbase. Wie viele Leute insgesamt sind Fans, identifizieren sich als Fans der NFL oder auch des American Football? Und das messen wir vor allen Dingen in unseren vier Kernmärkten. Da sprechen wir über Mexiko, über Kanada, über UK und über Deutschland während der Saison auf wöchentlicher Basis. Das schauen wir uns dann nicht immer wöchentlich an, weil wir natürlich irgendwie einen gewissen Impact auch oder eine gewisse Vorlaufzeit brauchen. Aber wir haben mehrere Momente in der Saison, wo wir sagen, okay, lass uns draufschauen und gucken, wie haben sich jetzt die letzten Wochen ausgewirkt von dem, was wir gemacht haben, von dem, was auch medial passiert ist. Und das messen wir eben auf wöchentlicher Basis mit einer stetig laufenden, großen Umfrage international, die in den vier Kernmärkten passiert, aber auch darüber hinaus in für uns spannenden Regionen. Und das ist für uns, sag ich mal, der wichtigste Gradmesser, um zu sehen, steuern wir da eigentlich in die richtige Richtung? Dann kannst du das natürlich noch weiter runterbrechen. Also das Thema TV ist für uns extrem wichtig, gerade das Thema Free TV, kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Das Thema digitale Reichweite, aber auch natürlich, sage ich mal, die klassischen Monetarisierungsstränge im Sport, sei es etwas wie Merchandising, sei es etwas wie Ticketing bei den Spielen, die wir international veranstalten. Also viele Dinge, die wir uns anschauen, aber vielleicht das nochmal als wichtigsten Unterschied, zumindest aus meiner oder mit meinem Background jetzt, den ich gemerkt habe, das Thema Fans, Reichweite, Sichtbarkeit tatsächlich mit Abstand an erster Stelle. Wir wissen, wir sind ein Sport, der ist in gerade internationalen Märkten erklärungsbedürftig teilweise. Nicht jeder wächst hier auf und hat einen American Football in der Hand. Und deswegen gehen wir so stark eben auch auf die Reichweite der Bilder. Deswegen ist so eine Partnerschaft jetzt mit RTL für uns so wichtig. Und deswegen ist das für uns tatsächlich ein ganz wichtiger strategischer Baustein, so viel Free-TV-Sichtbarkeit am Sonntagabend zur besten Sendezeit zu haben und das die ganze Saison lang.
Das heißt, ihr fokussiert euch bei der, du hast es vorhin Fandom auch schon mal genannt im Vorgespräch, fokussiert ihr euch auf sehr viel quantitative Zahlen, das heißt, wie sieht TV aus, aber auch auf qualitative Zahlen, das heißt, ihr fragt, ihr guckt, also ihr guckt jetzt nicht nur auf eine Zahl, sondern das ist eine Kombination von Faktoren. Und ist das für dich dann auch eine der Haupt-KPIs, die du quasi dann mit den Leuten in den USA besprichst, beziehungsweise UK?
Tatsächlich, also für uns, wir sind da zwischen den einzelnen Märkten international sehr, sehr eng im Austausch, aber vor allen Dingen auch mit UK und US, haben da auch in den letzten Monaten nochmal strukturell als Liga viel in dem Bereich gemacht, glaube ich jetzt aufgestellt, um auch neue Märkte noch in den Fokus zu nehmen, kommen wir vielleicht gleich auch nochmal drauf, aber das sind die Zahlen, die gucken wir uns ganz aktiv an. Natürlich, muss man auch so ehrlich sein, gibt es auch Umsatzziele, wo wir sagen, da wollen wir mit International hinkommen. Da sind wir im Moment schon, das hat gut geklappt, da haben wir noch Wachstumspotenzial, aber die Fanzahl, die Reichweite, das Engagement tatsächlich an Platz 1 der KPIs.
Ja. Vielleicht mal zu finanziellen KPIs, es kursieren so unterschiedliche Zahlen zu eurem Umsatz hier, natürlich die Hauptumsätze werden rund um die Spiele schon gemacht, auch wenn wir da gleich nochmal drauf kommen, dass die Spiele nur ein Ankerpunkt sind, um sich im Markt zu vernetzen. Ihr gebt da jetzt keine Zahlen raus, aber ist es schon sozusagen in der Gesamtheit über der 100-Millionen-Grenze sozusagen? Kannst du da was zu sagen?
Ja, ich glaube, das unterscheidet sich dann auch immer. Jetzt haben wir im letzten Jahr, also 2023, sind ja jetzt noch relativ am Start von 24, haben wir die Besonderheit gehabt, dass wir zwei Spiele hatten. Das hat natürlich dann auch einen riesen Impact, weil wir zwar versuchen, die Events auch immer zugänglich zu machen, aber, muss man auch so ehrlich sein, der Preispunkt ist natürlich höher als jetzt bei einem regulären Saisonspiel in anderen Sportarten hier in Deutschland. Das hat insofern einen großen Impact natürlich auf unsere Gesamtumsätze. Aber ja, die Regionen, die du gerade angerissen hast, das sind schon nicht die verkehrten. Ist dann immer so ein bisschen die Frage, wo wird das Ganze verbucht? Also wir haben mehrere Gesellschaften, deswegen ist es gar nicht so leicht für den Außenstehenden, das nachzuvollziehen. Aber
das ist ein Riesenscale, wenn man sich das mal überlegt, ne, dass ihr sozusagen hier von Anfang an, und ich sage jetzt einfach mal die Zahlen, aber wenn ihr mit jedem Spiel hier irgendwie, ne, irgendwo zwischen 50, 60, 70, 80 Millionen Umsatz vielleicht macht, sozusagen in diesem Bereich, und dann habt ihr zwei und dann habt ihr die ganzen TV-Rechte und so weiter noch on top. Das kann man ja, wie du sagst, das verbucht man, aber das ist ja eigentlich ein Riesenscale, wenn man das mal vergleicht mit vielen anderen Sportarten, die seit 30 Jahren, 50 Jahren hier sind. Also ihr seid quasi irgendwie ein Startup, aber dann auch schon wieder extremst relevant. Finde ich super, super spannend. Auch ich war ja nun auch bei den Spielen in München und in Frankfurt, und da ist ja die ganze Stadt aktiviert gewesen. Also wie seid ihr denn daran gegangen? Wie habt ihr diese Aktivierung über das Spiel hinaus? Oder wie, du hattest gesagt, das Deutschlandspiel ist ein Ankerpunkt sozusagen. Wie aktiviert ihr rund um das Spiel und wie versucht ihr das dann ins Jahr zu tragen?
Ja, tatsächlich eine der großen strategischen Ziele für uns ist zu sagen, fantastisch, dass wir Spiele vor Ort haben, aber die sollen eigentlich nur der Anker sein für das, was rund um die Tage passiert in den Städten, wo wir spielen, und das soll eigentlich nur der Anker sein für das, was wir ganzjährig in Deutschland machen, denn wir wissen natürlich auch, selbst wenn wir uns über die Spiele hier vor Ort freuen, der Großteil der Saison wird natürlich nicht hier ausgetragen. Und deswegen soll das eigentlich das Einfallstor sein für Fans, für Interessierte, vielleicht auch für diejenigen, die noch gar keine Berührungspunkte hatten zur NFL, zum American Football, sich dafür zu begeistern. Und wir versuchen dann, wenn wir mal beim Spiel tatsächlich starten, das einfach ja als Event aufzuziehen. Das ist auch nichts, wo wir uns jetzt scheuen, diesen Begriff zu benutzen, sondern aus den USA ist es uns schon in die Wiege, in die DNA gelegt, dass wir sagen, wir sind Sport, wir sind aber auch Entertainment. Und das bezieht sich dann darauf, wie wir ein Spiel als Event verstehen. Das Thema Halftime-Show, das Thema Branding im Stadion drumherum, das Thema Tailgating. Also wir bauen ja ein riesiges Fanfest rund ums Stadion auf. Und da wollen wir, dass die Leute auch bewusst 2, 3, 4 Stunden zum Teil vorher ins Stadion kommen und da mit Gleichgesinnten zusammenkommen. Und das merkt man. Es gibt ja irgendwie beim American Football, beim NFL, dieses Community-Feeling. Ne? Ab und zu hört man mal, Football is Family. Man sieht das, es ist für uns auch schön zu sehen, wie viele Leute mit unterschiedlichen Trikots, Hintergründen, Deutsche, Amerikaner, Europäer, zusammenkommen und einfach Lust haben, diese große Football-Party zu feiern. Das ist das eine. Und dann war das auch bewusst Teil unseres Pitches an die Städte, am Ende die Sieger Frankfurt und München, den wir vor 2, 2,5 Jahren durchgeführt haben. Wenn wir zu euch kommen, dann wollen wir aber auch gucken, dass wir mit euch gemeinsam in den Tagen davor, am Tag, eventuell auch noch danach, wirklich die Stadt in eine große NFL-Fanzone verwandeln. In München hat man es ganz schön gesehen, die ganzen Brauhäuser sind zu NFL-Fanpubs gesehen. In Frankfurt hatten wir jetzt eine große Fanmeile in der Innenstadt aufgebaut, und für uns auch schön zu sehen, dass die Teams unheimlich viel aktivieren, die vor Ort sind. Die haben alle große Lust auf Deutschland, gerade diejenigen, die Marketingrechte haben. Das ist dann der Bereich rund ums Spiel, und darüber hinaus, vielleicht das noch kurz zum Abschluss, geht es für uns natürlich darum, wie können wir es verstetigen, wie können wir aus diesem Event, aus diesen 1, 2 Events im Jahr eine ganzjährige Erzählstrecke machen, und da ganz große Themen für uns Flag Football, die kontaktlose Variante des American Football, mehr Kinder, mehr Jugendliche, auch junge Erwachsene zum Spielen zu bekommen. Wir arbeiten sehr eng mit den Teams zusammen, die unterjährig Dinge hier vor Ort machen, die Spieler rüberschicken, die Watchpartys machen, und wir als Liga machen auch unheimlich viel. Das sind jetzt nur einige der Bereiche, die wir eben anzapfen, um möglichst viel Buzz, möglichst viele Berührungspunkte hier zu schaffen.
Ja, also es ist unheimlich beeindruckend, wie ihr das geschafft habt in München damals. Man konnte gar nicht durch die Stadt gehen, ohne irgendwie an jeder Ecke Football zu sehen, und das nicht nur irgendwie eine Stunde vorm Spiel, sondern 3 Tage vorm Spiel. Frankfurt ähnlich, und genau, Flag Football ist ein Riesenthema, wird olympisch 2026 in USA. 2028 in USA, ne? Das ist natürlich auch, hat da die NFL irgendwie eine, also ich traue ich der NFL mittlerweile auch zu, die haben da wahrscheinlich auch irgendwie stark für gepusht, ne? So als, ja, als Organisation. Ist ja sehr schlau, obwohl es eigentlich die Kernsportart ist, aber dadurch kriegst du Football natürlich auch eine gewisse Art und Weise auf ein ganz anderes Level.
Ja, und ist auch kein Geheimnis. Also wir haben da ganz, ganz eng zusammengearbeitet mit der IFAF, das ist die International Federation für American Football, also der Weltverband. Und da haben wir uns gemeinsam zum Ziel gesetzt, ja, Flag Football so ein toller Sport. Wer es noch nie gespielt hat, wirklich kann man nur empfehlen. Jungs, Mädels können zusammenspielen, keine Verletzungsgefahr. Wir haben gesagt, wir müssen gucken, dass wir das noch auf eine größere Bühne bekommen. Und gerade in Deutschland, wir sind gerade Europameister amtierender im Flag Football. Es gibt keine größere Bühne dann als die Olympischen Spiele. Und das war ein längerer Prozess, mehrere Jahre jetzt. Und jetzt freuen wir uns in 28 und hoffentlich auch darüber hinaus bei den Olympischen Spielen dabei zu sein. Und diejenigen, die wir jetzt durch unser NFL-Flag-Schulprogramm in den Sport reinbekommen, die haben tatsächlich noch die Chance, vielleicht in 28 Olympische Spiele zu erleben.
Ja, Wahnsinn. Also ich glaube, es ist den wenigsten wahrscheinlich bewusst. Von daher sehr, sehr spannend. Ihr habt den deutschen Markt so ein bisschen als Blaupause. Ihr seid, Deutschland ist, glaube ich, schon, kann man sagen, der wichtigste Auslandsmarkt im Moment für die NFL.
Ja, wir sind tatsächlich der Nummer 1 Wachstumsmarkt innerhalb der NFL. Du hast eben schon gesagt, UK, Kanada, Mexiko auch große Märkte. Die Mexiko und Kanada haben natürlich noch den Vorteil, die sind in derselben Zeitzone. Mhm. Aber je nachdem, was für eine Kennzahl du dir anschaust, haben wir mittlerweile die Märkte da auch in vielen Bereichen schon überholt.
Du hattest gesagt, Deutschland als Kernmarke, eure Zielgruppe ist hier auch tatsächlich sehr, sehr jung, ne? Das ist sozusagen auch sehr, sehr, sehr positiv. Was ich mich immer frage bei der NFL ist so ein bisschen, wie kriegt man das hin, eine Beziehung zu den Athleten aufzubauen? Weil ich komme aus dem Tennis, da sieht man jede Gefühlsregung des Tennisspielers. Wir haben demnächst nochmal einen Podcast, der ist schon aufgenommen, der kommt demnächst mit jemandem von chess.com, der mit Magnus Carlsen eng zusammenarbeitet, und der hat gesagt, es war ein riesen Gamechanger für die NFL, für den Schachsport, dass man die Spieler von vorne gezeigt hat. Früher wurden die Schachspieler von der Seite gezeigt, und von vorne, das hat so viel mehr Emotionen gebracht und so auch so mehr ein Streaming-First-Produkt sozusagen, dass man diese Emotionen halt bei den Schachspielern sieht. Wie denkt ihr darüber nach im Basketball? Dieses Thema People-Branding, wie man die einzelnen Personen nach vorne bringt, wenn man jetzt nicht durch Zufall mal Travis Kelce und Taylor Swift hat, ja?
Ja, solche Geschichten helfen natürlich, sei es jetzt Kelce oder Brady damals, ja, ich glaube, wird auch jeder Sportart so gehen. Wenn es noch ein bisschen bunte Geschichten drumherum gibt, dann erleichtert es dem einen oder anderen den Einstieg in die Thematik. Aber tatsächlich, wir haben natürlich viel größere Teams als andere Sportarten, ja, 53 im Kader, und wir haben die Thematik, die Herausforderung, ähnlich wie der Wintersport in vielen Aspekten, dass die Spieler Helme tragen und teilweise die Spieler auch nicht so lange bei den Teams bleiben. Die durchschnittliche Verweildauer in der NFL ist ja auch kürzer als in manch anderer Sportart. Und deswegen ist ligaweit für uns eine große strategische Zielsetzung, die Geschichten rund um das, was auf dem Spielfeld passiert, noch besser zu erzählen. Unser CMO, der Tim Ellis, hat da auch vor, ich glaube jetzt 2 oder 3 Jahren, eine große strategische Neuausrichtung verkündet. Helmets Off ist die Überschrift dafür. Das heißt, wir als NFL wollen die Geschichten ohne Helm erzählen. Und ich glaube, die NFL, ähnlich auch wie die ein oder andere amerikanische Liga, ist bekannt dafür, dass eben unheimlich viel auch mit den Spielern gemacht wird. Seien es soziale Zwecke, seien es Geschichten nach dem Spiel, vor dem Spiel. Also wenn man sich anguckt, nicht nur was für Content kreiert wird, sondern was dahinter auch für Stories erzählen, ist da in den letzten Jahren unheimlich viel passiert. Und das ist für uns auch in Deutschland, vielleicht da nochmal kurz die Brücke zu schlagen, umso mehr das Ziel, wenn in den USA vielleicht nicht jeder den 52. Spieler im Kader kennt, dann wird das in Deutschland umso mehr der Fall sein. Deswegen arbeiten wir da auch ganz eng, zum einen mit unseren Medienpartnern zusammen, zum anderen aber auch über die Kanäle, die wir selbst haben, also owned and operated, gerade unsere Social-Kanäle. Wir wollen die Geschichten der Spieler erzählen, wir wollen gerade die großen Gesichter noch größer machen und hoffen und arbeiten auch dran, vielleicht noch den einen oder anderen deutschen Spieler in Zukunft auch in der Liga zu sehen.
Ja. Ja, das ist extrem spannend. Also ihr habt ja so viele Formate, wo man die Spieler nah sieht. Also ich habe mir tatsächlich auf dem Weg hierher die Speech von Dan Campbell, der Head Coach von den Lions, angeschaut, und dann war danach der Spieler, der die Interception gefangen hat, hat den Game Ball bekommen, und das ist Wahnsinn. Die Kamera ist ja wirklich bei euch voll mit dabei. Also man hat danach, haben die das Team Huddle gemacht, und dann war die Kamera von unten, und ich war beeindruckt wieder, weil die Spieler sind ja interessanterweise dann auch wirklich daran gewöhnt, ne? Also die machen das mit. Also der hat da quasi, ich hatte nicht das Gefühl, der hat jetzt irgendwie eine, der Spieler hat jetzt irgendwie eine Motivation erzählt für die Kamera, sondern die Kamera war dabei und das hat die NFL schon unheimlich toll hinbekommen, diese Kamera dabei zu haben und diese Geschichten zu erzählen, aber gleichzeitig ja einfach den tollen Content zu machen, ohne dass die, also sicherlich werden die Spieler, ich glaube, bei denen ist immer nicht so beliebt, wenn man hier bei Hard Knocks ausgewählt wird für das NFL-Format von den Trainern her, aber ansonsten ist das ja eine ziemliche Symbiose und das ist ja was die NFL eigentlich einzigartig macht.
Ja, also die tiefe Integration des Medien, der Medienseite in den Sport ist schon was, finde ich, Außergewöhnliches. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie sich auch die Umsätze, du hast eben schon drüber gesprochen, gerade in den USA zusammensetzen, da sind es ja knapp oder etwas über die Hälfte der Umsätze entstammen ja tatsächlich unseren Medienverträgen.
110 Milliarden über 10 Jahre oder sowas.
Genau, das ist jetzt der letzte größere Deal. Dazu gibt es noch einige kleinere. Aber das zeigt die monetäre Wichtigkeit. Und das zeigt auch, dass natürlich viel dadurch getrieben ist, wie können wir den Sport für die Leute, die es nicht ins Stadion schaffen, so attraktiv machen wie möglich. Und da gehört natürlich sowas dazu, da gehört Behind the Scenes, da gehört möglichst viel Zugang. Und das funktioniert extrem gut. Aber das muss man auch sagen, man merkt auf Athletenseite auch eine ganz andere oder ganz besondere Offenheit für so eine für solche Themen. Ich glaube, das resultiert zum einen natürlich aus der Gewohnheit, dass die Spieler schon zu College-Zeiten einfach Arbeitstage haben, wo sie morgens um 7 anfangen und dann teilweise bis 18, 19, 20 Uhr in der Facility sind, trainieren, vielleicht zwischendrin noch ihr Studium versuchen zu absolvieren. Da ist eine sehr große Offenheit vorhanden und auch sehr, sagen wir, individueller Rückblick jetzt auf unsere Deutschlandspiele. Wir machen es ja auch so, dass wir mit den Teams, die vor Ort sind, immer sogenannte Community Days machen. Die trainieren vor Ort, bereiten sich also auf ihr wichtiges Spiel vor. Es gibt ja nur 17 Saisonspiele, das heißt, die in Deutschland sind auch extrem.
Sprechen wir auch nochmal gleich drüber.
Sind extrem wichtig und für mich das Faszinierendste zu sehen, die kommen vom Platz, haben lange trainiert. Dann kommt unser Community Day, das heißt, wir bringen an die 100 Kinder aus der Region zusammen, die Flag Football spielen und die Spieler mit einer Seelenruhe und auch mit einer Freude kommen nach dem Training direkt dahin und trainieren erstmal 1,5 Stunden mit den Kids Flag Football und freuen sich wirklich darüber. Ja, da hast du nicht die Diskussion, mache ich das jetzt oder mache ich es nicht, sondern da ist wirklich ganz stark vorhanden, auch der Wille, Dinge zurückzugeben und sich auf diese Dinge einzulassen.
Ja, also über dieses Thema der kurzen Spieltage würde ich dann oder der kurzen Saison in Anführungsstrichen würde ich mit dir gerne auch gleich nochmal sprechen. Genau, man merkt, es gibt ja viel Content auch zu den Charity-Themen, sieht man total. Und das ist auch eine Hypothese, die ich tatsächlich vertrete, ist, dass eigentlich diese Karrieren der Sportler und das Leben der Sportler und wie die quasi ihren Alltag gestalten, sowohl auf der mit ihrem eigenen Körper, was die tun, ne? Also das ist ja so, wie du sagst, die haben einen krassen Alltag und arbeiten 14 Stunden am Tag Football und dann machen sie noch 1,5 Stunden lang Charity. Und ich finde, man kann viel aus dem Sport eben auch für sein Businessleben oder sein normales Leben auch übernehmen. Und gleichzeitig kann man die Geschichten der Sportler mehr in den Vordergrund rücken. Wir haben ein Format hier bei Behind the Athletes mit einer Hockeyspielerin, die wir jetzt komplett begleiten auf dem Weg zu Olympia. Ist spannend, weil die Damen-Hockey-Nationalmannschaft ist ein Medaillenkandidat. Aber wenn man da hört, die ist sehr wenig bekannt einfach und die lebt wie ein professioneller Athlet und macht unheimlich viel spannende Sachen, fliegt von Indien nach Argentinien, ist super engagiert auch und ich glaube, diese Geschichten der Sportler kann man viel mehr auch im deutschen Sport nach vorne bringen. Ich glaube, es gibt immer mal wieder Versuche, ich glaube, erst FC Köln hat mal so ein bisschen aus der Kabine versucht zu filmen und so, aber ich glaube, da muss mal jemand da sein, der das dann wirklich auf Liga-Ebene vorantreibt. Und ich glaube, das würde auch jegliche anderen Sportart, nicht nur der Bundesliga, sondern würde genau diese Herangehensweise an Medien und Sport vielleicht doch einen Tick mehr auch nahbar machen, würde extrem helfen.
Ja, also wenn man sich jetzt nur mal in die Schuhe des Fans versetzt, und ich glaube, alle, die in dem Bereich unterwegs sind, sind ja auch Sportfans oder viele zumindest. Und da kann ich mich auch glücklicherweise nicht von frei machen. Ich habe ja auch große Freude daran zu verstehen, okay, wie sieht's abseits des Spielfelds aus, sei es jetzt im Rudersport oder im Hockey oder irgendeiner anderen Sportart, die mich begeistert. Und das ist dann, sage ich mal, vielleicht eine Sportart, die medial gar nicht ansonsten so sehr stattfindet. Also ein großer Hebel, um diese Öffentlichkeit zu bekommen. Aber auch, wenn wir jetzt wieder auf die NFL gucken, Netflix, die Quarterback-Serie, ich finde es dann immer tatsächlich interessant zu sehen, wie viele Leute, wie viele Bekannte, die eigentlich gar nicht NFL gucken, dann doch auf einen zukommen und sagen, pass mal auf, ich habe das gesehen, das ist super spannend, ja, jetzt gucke ich vielleicht mal das nächste Spiel. Also der Impact ist da und dann braucht man nicht über Drive to Survive und andere Dinge sprechen, aber ja, Messbarkeit ist dann immer noch ein anderes Thema, aber man merkt, es hat wirklich einen unmittelbaren Einfluss darauf, wie eine Sportart wahrgenommen wird und wie auch Athletinnen und Athleten wahrgenommen werden.
Ja. Bevor wir nochmal genau auch vielleicht ein bisschen stärker auf die NFL an sich mit Draft-System, Salary Cap und so weiter eingehen, weil ich glaube, am Ende ist es immer noch das Kernprodukt der Sport und der wäre nicht so erfolgreich. Wir sprechen jetzt über das Marketing, aber der wäre nicht so erfolgreich, wenn er an sich nicht so gut gedacht wäre. Aber zum Thema Marketing oder Vermarktung noch eine Frage. Ich konnte es nicht glauben. Und zwar das Playoff-Spiel der Kansas City Chiefs gegen die Miami Dolphins wurde nicht in den USA im Free TV gezeigt, beziehungsweise nur in den Märkten, wo die Teams herkommen. Und der Streamingdienst Peacock hat dafür $110 Millionen für ein Spiel ausgegeben an die NFL. Fand ich eine beeindruckende Zahl, wenn man sich überlegt, dass die ganze Bundesliga für die ganze Saison 1,3 Milliarden bekommt. Also ihr bekommt mit einem Spiel, ist natürlich ein Riesenticket. Fand ich ein sehr spannendes Experiment, einfach weil man sozusagen natürlich sagt, okay, ich kann mit so einem Spiel, und das war auch, wenn man da ein bisschen nachliest, die Logik von Peacock, natürlich zu gucken, okay, wie kriege ich hier einfach durch das Produkt NFL, auch wenn das jetzt für mich an sich vielleicht kein Geld verdient, mein Engagement hoch. Wie wurde das denn bei euch diskutiert sozusagen? Das war ja wahrscheinlich ein großes Thema dieses Jahr, so von der Vermarktung her, oder?
Ja, also generell hat sich ja, da haben wir eben schon kurz drüber gesprochen, viel jetzt in den letzten Jahren nochmal im Bereich Medien-Setup geändert. Der Peacock-Deal ist da ein Aspekt. Dann gab es ja auch so Dinge wie zum Beispiel das erste Amazon Black Friday Wochenende und oder Spiel. Und was ich da immer spannend finde, und du hast es gerade schon so ein bisschen angerissen, ist, sich zu überlegen, warum machen das eigentlich Rechte oder Rechteverwerter, warum machen es Medienunternehmen so viel Geld für dann ein Spiel oder vielleicht eine geringe Anzahl an Spielen auf den Tisch zu legen? Ist man natürlich schnell versucht zu sagen, das macht ja gar keinen Sinn, aber wenn man dann nochmal guckt, was ist eigentlich passiert, also Peacock waren es glaube ich jetzt 23 Millionen Zuschauer, ich glaube das meist gestreamte Event aller Zeiten im Internet, ich glaube sogar, ich weiß nicht, ob ich
80% des Traffics der USA
wollte ich gerade sagen, war glaube ich der höchste Traffic aller Zeiten durch ein NFL-Spiel ist glaube ich dann spiegelbildlich für die Power von der NFL gerade in den USA, aber auch so ein Amazon-Deal, wo ja eigentlich dahinter steht, Amazon Interesse zu gucken, wie kann man an einem Black Friday vielleicht die Leute auch noch stärker
auf der Plattform
halten, ne? Irgendwie, wie schaffst du direkte Links in den Shop rein und in die Produkte rein? Hat, was man so hört, auch extrem gut funktioniert. Und das, glaube ich, ist dann nochmal Next Level Nachdenken über die Kraft von Sport und von Sportmedienprodukten und wie man die dann als Verwerter auch bestmöglich nutzen kann, um die eigene Plattform, in dem Falle Peacock, noch über das eigentliche Event raus zu monetarisieren, Subscriber reinzubringen oder aber auch ein angrenzendes Produkt, wie jetzt eine Online-Shopping-Plattform, bestmöglich Traffic zu verschaffen, um in dieser heißen Phase des Shopping-Kalenders da einfach nochmal mehr Umsätze zu machen.
Ja, also es ist extrem spannend, wie diese Balance gehalten wird zwischen auf der einen Seite einer kompletten Durchvermarktung und sehr vielen Content-Formaten und Highlights und so unterschiedlichen Kanälen und auf der anderen Seite, und jetzt kommen wir so ein bisschen zu dem inhärenten Struktur der NFL, eine unheimliche Verknappung. Also ihr seid eigentlich ein Paradebeispiel an, es gibt ganz viel Content, aber die NFL verknappt auch ganz stark, wenn man das mal vergleicht. Die Bundesliga hat, oder die NFL hat 17 Spieltage und ihr kämpft, da wird jedes Jahr wieder diskutiert, gibt es einen Spieltag mehr, gibt es einen Spieltag weniger, aber am Ende läuft es in 17 Wochen, die Saison beginnt, jetzt mal nicht Preseason eingerechnet, an Anfang September und für die meisten ist Weihnachten, kurz nach Weihnachten, Silvester, die Saison vorbei, Anfang Januar, und dann sind nur noch die dabei in den Playoffs. Also es ist ja, im Vergleich mit der Bundesliga, 34 Spieltage, Champions League, Pokal, Ich wollte gerade sagen, in UK gibt es noch den Haribo Cup, aber der heißt ein bisschen anders. Der ist Karo, da gibt es auf jeden Fall noch 10 andere Cups, die dazu gespielt werden. Die spielen montags, samstags, mittwochs, freitags, alle 2-3 Tage spielen die Fußball. Und es gibt irgendwie gefühlt ein Überangebot. Und ihr schafft es mit viel weniger Real Estate an Spielen, so einen großen Umsatz zu machen. Also das ist ja vielleicht so, wie man es von Ferrari kennt, die nicht genug Autos produzieren, oder die Louis Vuitton Handtaschen, die schon mehr Kosten gebraucht, weil es einfach keine neuen gibt. Ist das ein unheimliches spannendes Beispiel, wie man eine Brand aufbauen kann? Hat sich das so entwickelt, oder ist das wirklich komplett von langer Hand so geplant, würdest du sagen? Du bist ja auch erst seit 2 Jahren dabei, aber...
Ja, aber wenn man es nachvollzieht, also ich glaube, zum einen hat sich es natürlich entwickelt, so ehrlich muss man sein. Zum anderen ist es aber mittlerweile auch ganz tief in der DNA und gerade vielleicht noch stärker in Abgrenzung zu anderen US-Major Leagues, wo du teilweise ja über 100 Spieler hast. Auch
Basketball, ganz schlimm.
In der Regular Season, im Baseball, ganz Baseball, viele Spiele. Ja. Und der große Vorteil ist, dass es uns tatsächlich als Liga insgesamt ermöglicht, jedes einzelne Spiel als singuläres Event mit einer großen Bedeutung inszenieren und vermarkten zu können. Und das spielt dann in das, was du eben auch angerissen hast, nämlich warum gibt es einzelne Spiele, für die Medienrechte so viel Geld ausgegeben wird. Genau daran liegt es, wenn man sich anguckt, ja, ich glaube, das durchschnittliche NBA-Spiel in den USA, so ungefähr 3 Millionen Zuschauer, gibt's mal mehr, gibt's mal weniger. Die NFL kommt in der Regel über, oder bei vielen Spielen, über 30 Millionen. Mhm. Und eigentlich, wenn du als Brand, wenn du als Werbepartner viele Leute erreichen möchtest, wenn du wirklich Impact haben möchtest, dann ist es einfach der Sportrechtehalter Nummer 1. Es gibt dir einfach die Möglichkeit, deine Message auch so breit zu streuen, wie es ansonsten fast gar nicht möglich ist.
Ja, also sehr, sehr spannend, und das bringt uns ja so ein bisschen zum System der NFL, weil wir haben gesprochen, wie spannend es eigentlich immer ist, wie viel sich auch wechselt. Wir sitzen hier im Tom Brady Room bei euch im Düsseldorf Büro, und der ist ja nun ein spannendes Beispiel, dass der ist ja von den New England Patriots einen riesen Erfolg gehabt, dann zu einem Team gewechselt, was jahrelang keine Rolle gespielt hat, Tampa Bay Buccaneers, und ist dann mit denen sozusagen erfolgreich geworden. Vielleicht kannst du mal so aus deiner Sicht die wichtigsten Strukturfaktoren darstellen, die diese NFL-Liga eigentlich so besonders machen.
Ja, ich glaube, es gibt einige Besonderheiten, die NFL-spezifisch sind, aber zum Teil auch darüber hinaus für den US-Sport. Also sei es jetzt das Draft-System, dass also der Beste der Vorsaison immer als letzter Spieler aus dem, sag ich mal, College-Pool auswählen kann. Meistens sind es ja College-Spieler, eigentlich so ein inhärentes Ausgleichssystem, was dafür sorgt, dass Spannung sich jedes Jahr neu definiert, und derjenige, der im letzten Jahr den schlechtesten Seasons-Record hat, im nächsten Jahr theoretisch um den Super Bowl spielen kann. Und das sehen wir ja auch tatsächlich in der Praxis. Also wir haben jetzt wieder einige Teams, die Texans, die haben in der letzten Saison keine große Rolle gespielt, haben es jetzt relativ weit gebracht und eine tolle Saison gespielt, unter anderem, weil sie einen der besten Quarterbacks haben draften können, dieses Jahr in Kansas City beim Draft. Draft-System, glaube ich, für die Ausgeglichenheit der Liga ganz, ganz spannend. Mhm. Das Thema Salary Cap geht auch in Richtung Ausgeglichenheit, also wie viel darf eigentlich ein Team für Spieler ausgeben? Da gibt es natürlich immer noch so ein bisschen Möglichkeiten, das zu schrecken, etc. Aber insgesamt ist es schon so, es ist vergleichbar, und es gibt jetzt kein Team, was ein Vielfaches eines anderen Teams auf das Team investieren kann.
So wie im Fußball zum Beispiel, ne? Wo der Scheich jetzt kommen kann und kann in Paris oder sonst wo eben einfach richtig nur Geld draufschmeißen, sondern da sind alles, ich glaube, alle Owner sind Milliardäre, glaube ich, von so Clubs. Weiß ich nicht, jetzt weißt du wahrscheinlich auch nicht ganz genau.
Mir wäre jetzt nicht bewusst, dass es einen gibt, der keiner ist.
Steinfort und Hartmann bewerben sich noch. Die können, aber das bringt denen gar nichts. Also ob du nun 3 Milliarden hast oder 30, es bringt dir nichts, weil du eigentlich nur das gleiche Geld ausgeben kannst wie alle anderen, ne?
Genau, du kannst nur das gleiche Geld ausgeben. Du kannst natürlich immer darüber nachdenken, was möchte ich in Infrastruktur investieren, ja? Am Ende, wenn du jetzt rein wirtschaftlich drauf schaust, ist es natürlich spannender, ein Franchise zu haben, was dann übers Ticketing noch besser monetarisieren kann, weil es ein größeres Stadion hat. Aber für die Investition in den Kader steht steht dir eben nur das Geld zur Verfügung, was vorher alle 32 Eigentümer zusammen mit der Spielergewerkschaft, das ist ja auch ein großes Thema, immer bei uns freigegeben hat und was insofern in den Kader investiert werden kann. Das heißt, die beiden Punkte auf jeden Fall ganz, ganz großes Thema. Plus, du hast es eben jetzt auch schon angesprochen, das Thema kurze Saison, jedes Spiel wichtig. Keine Phasen, wo man denkt, ach, lohnt sich das jetzt wirklich einzuschalten, weil am Ende, wenn man auf diese Season Records guckt, also wie viele Siege, wie viele Niederlagen, dann bist du irgendwie bei 9-8 und das kann dann schon der Unterschied sein, ob du 9-8 oder einen Sieg mehr oder weniger hast, ob du es in die Playoffs schaffst oder nicht, also extrem hohe Wichtigkeit. Und aus Fansicht muss ich auch sagen, wenn ich mir jetzt die Playoffs anschaue, jedes Spiel extrem wichtig, ne? Also es ist ja do or die, es ist jetzt nicht best of seven oder sowas, sondern sehr kurzer, sehr stringenter Weg zum Super Bowl plus das Event Super Bowl, glaube ich, so auf jährlicher wiederkehrender Basis ja konkurrenzlos, was die Inszenierung, was alles drumherum, aber auch die sportliche Qualität dann anbelangt.
Genau, du hast halt eben, also du hast das Draft-System, hast du angesprochen, du hast die kurze Saison, du hast den Salary Cap, du hast diesen unheimlichen Event-Charakter, du hast gesagt, beim Super Bowl, es wird ja immer gesagt, der Super Bowl macht mittlerweile alleine schon 1 Milliarde Umsatz. Ich meine, ist das eine richtige Zahl oder?
Ich glaube, genau, kommt immer darauf an, wie du das betrachtest, aber wenn du alles drumherum,
ja. Ja, also es ist weltweit Nummer 1 TV-Event, ja, weltweit. Und dann hast du aber eben auch im Spiel an sich immer eine konstante Anpassung der Regeln. Also du argumentierst ja, jedes Jahr wird wieder diskutiert, passt diese Regel, passt die nicht. Und das ist nicht immer, das ist vor allem zum Schutz der Spieler, da ist sehr, 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 sehr viel passiert. Ja, das muss man ja auch mal sagen. Da ist riesen Schritte getan. Aber es ist auch, um das Spiel attraktiv zu machen. So, da streitet man sich dann mal drüber, als D-Liner in der Verteidigung hast du in den letzten Jahren ein bisschen weniger Freiheit zu machen, weil die Offensive-Spieler mehr geschützt werden. Ja, man sagt ja auch Roughing the Brady, nachdem man immer eine Strafe kriegt, wenn man Tom Brady zu hart anfasst. Aber das ist doch auch ein großer Faktor, oder? Der halt in anderen Ligen, wenn ich es jetzt mal mit Bundesliga vergleiche, da wird über VAR wird 6 Jahre diskutiert, dann wird 6 Jahre eingeführt, dann wird 6 Jahre Review gemacht, dann sind 20 Jahre vorbei. In 20 Jahren geht die Bundesliga, geht die NFL von 4 auf 18 Milliarden. Das ist doch auch schon irgendwie ein sehr homogener Owner-Cry oder irgendwie eine sehr gute Organisation, dass du auch immer wieder einen Konsens findest, weil natürlich werden nicht alle sagen, genauso will ich das, aber es gibt eine konstante Anpassung. Ne?
Ich finde es immer ganz spannend, wenn man sieht, was auf unseren Ownership-Meetings besprochen wird, wenn man sich nachher mal durchliest oder wenn man irgendwie vorher auch die Agenda mal sieht. Ein großer Teil dieser regelmäßig wiederkehrenden Meetings wird tatsächlich darauf verwendet zu gucken, okay, wo stehen wir jetzt gerade, ja, was ist irgendwie bei gewissen Strafen, die regelmäßig vergeben werden, was ist irgendwie beim Thema Schiedsrichter im Moment heiß diskutiert, wo gibt's vielleicht auch Dinge, die nicht gut funktionieren, und das ist eben auch schon so ein Stück weit erwähnt, es ist ein in sich relativ kohärentes System, was sich immer wieder selbst challenged und was auch dadurch in den letzten Jahren stark gewachsen ist, dass es gleichzeitig gelungen ist, immer in diesem Kreis, in dieser Runde einen Konsens zu finden. Ja, da mag jetzt nicht immer jeder alles 100% so sehen, aber schon erstaunlich, dass jeder in diesen Diskussionen doch die Gabe hat, zurückzutreten und zu sagen, ja, aber für uns insgesamt als Liga, was ist eigentlich das Beste, um weiterzukommen? Und deswegen spielt das Thema International im Moment auch so eine große Rolle, weil eben gesehen wird, die nächsten 50 Millionen Fans, die werden nicht aus den USA kommen. Wir haben hier ein super Setup, was TV-Partner, Sponsoren etc. anbelangt, aber International, das ist der große Schritt, um eben noch globaler zu werden.
Warst du schon mal bei so einem Owner-Meeting dabei?
Also persönlich nicht. Es gibt dann immer noch einzelne Arbeitsgruppen, zum Beispiel International Committee, da sind einige Owner dabei, die spezifisch auf das Thema fokussiert sind, da ab und zu mal bei digitalen Veranstaltungen.
Aber treffen die sich wirklich alle physisch oder auch dann hauptsächlich digital mittlerweile?
Nee, also viel physisch, das ist auch tatsächlich, also es gibt immer regelmäßige Meetings, eins glaube ich in New York, dann eins in Miami, gibt mehrere im Jahr. Das Ziel ist eigentlich, dass immer alle idealerweise persönlich und ganz selten in Ausnahmefällen dann eben durch die Kinder, die Vertreter anwesend sind. Aber eigentlich ist es so, alle 32 Eigentümer idealerweise in einem Raum.
Football is family und Football is a family business, ne? Das kann man schon so sagen.
Ja, spannend. Also es gibt ja tatsächlich viele Franchises, die Generationen vererbt worden sind. Wenn man sich jetzt die Chiefs zum Beispiel anguckt mit der Hunt Family, sind in den letzten Jahren ab und zu mal welche verkauft worden. Aber man erkennt es auch immer noch, dass es ein sehr homogener Ownerkreis ist. Es ist ja auch eine der wenigen Ligen, die sagen, wir lassen keine institutionellen Investoren zu. Es dürfen nur Privatpersonen sein, die in dem Eigentümerkreis sind. Und natürlich sind die Eintrittshürden da auch relativ hoch. Also ja, mittlerweile die Franchise-Werte sind ja auch extrem nach oben gegangen in den letzten Jahren. Da haben du und ich wahrscheinlich noch ein bisschen Weg zu gehen.
Naja, ich glaube, die Commanders wurden jetzt zuletzt für 6 Milliarden, glaube ich, verkauft. Ja, ne? Ja. Genau, so, wir haben jetzt viel über die NFL an sich gesprochen, über diese Systeme, wie die das gleich machen. Wenn wir jetzt mal ein bisschen noch mal tiefer in den Sport auch eintauchen, und bei der NFL spielt das Thema Daten und Video eine extrem große Rolle, hat einen extrem großen Stellenwert. Du kennst alle Welten, du kennst die Premier League, du kennst Deutschland, du kennst die NFL. Wie siehst du da oder wie erlebst du dieses Thema Daten und Video in der die Bedeutung von Daten in der NFL?
Ich finde, ein schönes Beispiel ist immer, wenn man sich tatsächlich die NFL dann im Fernsehen anschaut und man guckt nach einem geglückten oder missglückten Angriffsversuch, die Quarterbacks gehen eigentlich immer direkt auf die Bank und nehmen sich ihr Tablet und schauen sich nochmal genau an, was jetzt gut gelaufen ist, was schlecht gelaufen ist. Meistens dann schon unterfüttert durch die Live-Daten, die AWS bietet. Da gibt's etwas, das nennt sich Next-Gen-Stats. Also das sind die Live-Analyse-Daten, die sowohl dem Fernsehzuschauer zur Verfügung stehen, als auch dann denjenigen am Spielfeldrand. Und ich glaube, insgesamt eine sehr, sehr hohe Offenheit dafür, was man auch, wenn man so etwas wie Hard Knocks sich zum Beispiel mal anschaut, also die Live-Begleitung der Teams in der im Preseason-Camp oder auch während der Saison, wo man sieht, wie viel auch in den Vorbereitungen, in den Coaching-Sessions drauf geguckt wird, ja, wie können wir mit Videomaterial besser werden, mit Videoanalyse, was haben wir für Daten über uns selber, aber auch über andere Spieler. Plus, und das ist auch nochmal, finde ich, ein ganz relevanter Unterschied zu vielen anderen Sportarten, wenn man sich anschaut, wie eigentlich die Auswahl getätigt wird von Spielern, dann sind wir wieder beim Draft, aber da sind wir vorher auch bei den sogenannten Combines, also alle Athleten oder fast alle Athleten durchlaufen den einmal, bevor sie in den Draft reinkommen. Einige der internationalen Spieler, die wir versuchen auch in die Liga reinzubekommen, über das sogenannte International Player Pathway Program gibt es einen eigenen Combine. Das sind ja eigentlich standardisierte Messmethoden über Hochsprung, Sprint, Bankdrücken etc., wo eigentlich aufgrund eines Datensets abgefragt wird, wie gut bist du in den Skills, von denen wir glauben, dass sie einen sehr guten NFL-Spieler ausmachen. Und das sind die Daten, auf die gucken dann die Teams, auf die gucken die Scouts, auf die gucken wir auch als Liga. Insofern schon ein sehr, sehr großer Aspekt von allem, was auch innerhalb der Liga passiert.
Genau, man sieht ja mittlerweile in der Bundesliga auch die sogenannten Laptop-Trainer mit Daten. Trotz allem, also wenn man das vergleicht, ich bin da natürlich ein Außenseiter, aber ich gucke mir eine Doku über den NFL-Team an und sehe dort die Tiefe der Datenanalyse, dann habe ich schon eine sehr, sehr starke Hypothese, dass diese Spezialisierung auf Daten, aber auch im gesamten Trainerteam eine große Rolle spielt. In der NFL, in so einem NFL-Team gibt es für jede Positionsgruppe spezielle Trainer, die trainieren alleine, haben einzelne Daten und Analysen. Glaubst du, das ist was, du hast jetzt auch schon viele andere Sportarten gesehen, olympische Sportarten, dass da eigentlich bei vielen Sportarten noch, sag ich mal, Potenzial nach oben ist im Sinne der Spezialisierung? Ich glaube, im Fußball spricht man maximal vom Torwarttrainer, wobei sich das auch ändert. Hast du da eine Perspektive drauf?
Da gibt's wahrscheinlich oder sicherlich viele, die näher dran sind. Ich kann es eher so ein bisschen anekdotisch verfolgen und fand da auch, gab total spannende Entwicklung auch im Fußball, ne, in Brentford, in Midtjylland, wo eben genau dieser Spezialisierungsaspekt stärker mit reingenommen worden ist. Am Ende ist es ja so, wie schaffst du es als Team nochmal diese 1-2%, manchmal auch nur Promille, besser zu werden in einem Wettbewerb, der sehr eng ist. Also gerade in der NFL ist es ja so, die meisten Spiele entscheiden sich teilweise erst im letzten Drive, meistens im letzten Quarter. Also es ist vollkommen offen und das zeigt, wie nah qualitativ die Teams beieinander sind. Anderen Sportarten häufig nicht anders. Und glaube, macht total Sinn zu gucken, wie schafft man es da über Spezialisierung noch diesen Funken besser zu werden. Ist es dann der Spezialcoach für die Offensive, für die Defensive, in anderen Sportarten für den speziellen Abschluss. Man merkt einfach, dass das einen unheimlich hohen Stellenwert hat innerhalb der Liga, und nicht umsonst werden dann eben viele der Special Coaches auch im nächsten Schritt Head Coach, weil sie eben zum Beispiel eine gute Arbeit als Coach der Offensive gemacht haben und sich darüber qualifiziert haben, auch den nächsten Schritt in dieser Coaching-Hierarchie zu machen.
Ja. Lass uns doch mal ein Gedankenspiel machen zu zweit. Also wir haben jetzt die Chance, jeder unsere hart ersparten 100 Euro oder ein paar Euro mehr in ein Sportfranchise zu stecken. In welche würden wir die denn stecken oder in welche würdest du die stecken, beziehungsweise was würdest du anders machen? Würdest du auf eine Plattform gehen wie eine Bundesliga oder würdest du dir einen neuen Sport suchen wie Paddel oder wo vielleicht die Plattform noch viel flexibler ist?
Ich glaube, mit 100 Euro kommen wir wahrscheinlich nicht so weit.
Aber ja, selbst wir haben ein bisschen mehr haben wir ja.
Selbst wenn irgendwer uns ein paar Nullen noch hinten dran packt. Also am Ende ist es so, der große Hebel, du bist ja Unternehmer, hast da viel gesehen und viel gemacht im Sport, wie wahrscheinlich, oder im Unternehmertum, wie wahrscheinlich dann auch im Sport irgendwo ist, was kannst du weiterentwickeln, was kannst du erreichen? Entweder du kaufst dich ein in eine ganz große Plattform und hoffst, dass du da einfach partizipierst an den Dingen, die andere vielleicht auch gut machen, und bist dann da entweder oder bist da eher der kleine Fisch in einem großen Teich, oder aber viele, viele spannende Dinge, die natürlich auch in den letzten Jahren passiert sind, Thema Private Equity, Sport, also finde es immer noch beeindruckend zu sehen, wie es die Formel 1 auch geschafft hat, aus einer Position, die ja
sehr schwach war,
ne? Ja, eigentlich aus, ja, genau, also immer noch größte Rennserie der Welt, aber man hat umso mehr aus der deutschen Brille natürlich gesehen, ach ja, irgendwie Spannung ein bisschen weg und immer dieselben Rennen, und was da passiert ist in den letzten Jahren, finde ich von außen betrachtet extrem spannend zu sehen. Wenn man sich jetzt anguckt, du hast eben Paddle als eines der Beispiele genannt, wie auch so eine neue Sportart oder für uns zumindest verhältnismäßig neue Sportart, in Spanien zum Beispiel ist ja ganz anders dann, es schafft auch eine gewisse Durchdringung zu erleben. Ich persönlich, die Frage kommt ja jetzt relativ spontan von dir, ich persönlich finde es immer noch spannend, wenn ich mal über Weihnachten ein bisschen Zeit habe und Darts einschalte, mir die Frage zu stellen, wie kann man es eigentlich schaffen, diesen großen Hype, den es jedes Jahr wieder ums Alley Pally und die WM gibt, zu verstetigen, weil wenn man so drauf guckt und mal mit dem einen oder anderen spricht, der in dem Bereich auch auf Sponsoring-Seite unterwegs war, glaube ich, gibt's echt noch viel, was man machen kann, weil die Spannung, die da vorhanden ist, die zu verstetigen, vielleicht das TV-Produkt noch ein Stückchen weiterzuentwickeln, extrem spannendes Gedankenspiel.
Ja, ich glaube, bisher habe ich es auch an mich selber gestellt. Ich glaube, ich würde eben auch gucken, dass wir uns einen Sport suchen, der vielleicht eben eine, sozusagen auch die Plattform oder die Liga hat, die so vom Charakter her ein bisschen ist wie die NFL. Also, dass du eben sagst, okay, wir arbeiten konstant dran, also nicht quasi eine religiöse Frage, wollen wir Playoffs haben oder nicht, sondern mehr oder weniger, wir versuchen es und wir probieren es aus. Und so ein bisschen, wie du gesagt hast, wie die Formel 1 eigentlich verschiedenste Sachen ausprobiert hat, als ich mein Austauschjahr vor vielen, vielen Jahren in den USA gemacht habe für die Highschool. Da war Michael Schumacher mein großer Held, den kannte gar keiner. Ich glaube, heute gibt's 4 Rennen irgendwie in den USA oder 5, wenn du Mexiko noch mit Mexiko, Kanada mitzählst. Und die haben quasi geschafft, und das finde ich auch eine unheimlich spannende Analogie für die NFL, die haben es geschafft, eigentlich ein Produkt, was zu unseren Zeiten, zu den Schumi-Zeiten in den USA überhaupt keine Rolle spielte, da haben die NASCAR geguckt, in einen ganz neuen Markt zu bringen, der mittlerweile viel, viel stärkere Markt ist, und Hockenheim und Nürburgring fährt gar keiner mehr rum. Für die NFL wird es mit Sicherheit so sein, dass da Football wird immer DNA der Amerikaner sein, aber das zeigt, finde ich, auch, dass das machbar ist, und deine Analogie zum Darts teile ich total. Da frage ich mich auch, das ist Wahnsinn, dieser Hype, wie kriegt man das hin? Und du bist am zweitgrößten Sport nach Viewerschaft TV hier dran mit NFL. Du hast die Premier League gesehen, du hast unheimlich viel Sporterfahrung. Hier hören ja auch einige jüngere Hörer zu, die sich so ein bisschen fragen, wie komme ich mal in die Sport? Ich bin jetzt vielleicht gerade bei BCG oder ich bin in der Anwaltskanzlei. Und was würdest du denen empfehlen, was sie so tun sollten, um irgendwie an das Thema Sportbusiness ranzukommen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube,
wie waren deine Entscheidungen so,
ja,
ne? Also von BCG damals weggehen?
Also sehr subjektiv, ja, und ich glaube, es gibt ganz viele Wege, die nach Rom oder wohin auch immer führen, aber vor dem Hintergrund, dass dann doch in den letzten Jahren ich die Chance hatte, sehr, sehr viele Lebensläufe mir anzugucken, sehr, sehr viele Gespräche zu führen. Sport ist natürlich auch eine emotionale Branche, wo viele Lust drauf haben, was uns natürlich auch immer erfreut. Wäre, glaube ich, der größte Ratschlag für jemanden, der jetzt zum Beispiel frisch von der Uni kommt: geh nicht in den Sport. Und das meine ich jetzt nicht langfristig, aber geh erstmal nicht in den Sport. Weil ich glaube, dass der Sport zumindest oder vor allen Dingen in Deutschland sehr traditionell geprägt ist. Ja, es gibt sehr insgesamt auch, wenn es jetzt mit dem Einzelhandel oder anderen Bereichen vergleicht, ist ja eine relativ kleine Branche mit einer sehr hohen Emotionalität, einem sehr hohen Pull-Faktor, wo viele rein wollen. Und das führt dazu, dass viele auch sehr lange in der Branche bleiben und du deswegen in einigen Bereichen gar nicht so sehr diesen Natural Churn hast, wo Leute mal wieder reinkommen, neue rausgehen, neue kommen rein, neue Ideen werden mit reingebracht. Ich glaube, der durchschnittliche oder die durchschnittliche Vita von jemandem, der jetzt Vorstand in einem großen Club ist, der bleibt da auch lange und versucht auch so lange zu bleiben, verständlicherweise auch. Und da merkt man teilweise, dass insgesamt im Sport, glaube ich, es immer hilfreich ist, außen Expertise mit reinzuholen, sei es im Bereich Digitalisierung, sei es im Bereich Vermarktung, sei es im Bereich Marketing oder all den Medien, all den Bereichen, die zu den Kernbereichen eigentlich des Sports gehören. Deswegen finde ich persönlich eigentlich immer die, also wenn ich jetzt Lebensläufe vor mir habe und es geht um eine Stelle, die wir besetzen können, die CVs am spannenden, wo jemand ehrliches Interesse an dem an der Branche, an dem Bereich hat, aber Dinge außerhalb gesehen hat und da eine Expertise mitbringt, die eben für den jeweiligen Rechtehalter, für die Rolle relevant ist und nicht nur dann quasi in dem in der eigenen Branche schon unterwegs war und vielleicht die Lösung mitbringt, die ohnehin schon Common Sense oder manchmal vielleicht sogar überholt sind in dem Bereich.
Also ich muss dir da zustimmen und widersprechen. Also zustimmen, das würde ich allen so empfehlen. Ich würde eine Ausnahme machen, wenn ihr die Chance habt, irgendwie doch direkt für Alex Steinfort zu arbeiten. Dann macht es trotzdem.
Genau, ganz wichtiger
Ausnahme. Dann bitte nicht auf ihn hören, sondern für ihn arbeiten. Genau, also ich glaube, auch wieder das Interview mit dir zeigt, der Sport als Sport, aber auch als Entertainment-Produkt ist an einer ganz spannenden Phase. Ich glaube, da wird in den nächsten Jahren unheimlich viel passieren für die Leute aus dem Business, die vielleicht sagen, ist Sport, wird mehr und mehr ein richtiges Business. Gleichzeitig die Sportler, die heute da stehen und wir haben darüber gesprochen, wie kann man die eigentlich besser vermarkten? Die haben spannenden Content und auch Kontakte. Wie kommt das einfach näher zusammen? Und da freue ich mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen, vielen Dank und viel Erfolg dieses Jahr mit der NFL und ich bleibe auf jeden Fall dran.
Super, vielen Dank für die Einladung und spätestens hoffentlich bis zum Spiel München.
Ja, auf jeden Fall.